Lea, was im Leben wichtig ist. Eine Freundin von mir berichtete mir einmal von dem unüberwindbaren Zwiespalt, den es bedeutet, Mutter zu sein. Jedem ihrer drei Kinder versprach sie bei der Geburt, es bestmöglich auf der Reise des Lebens zu begleiten. Und jedes Mal sah sie der Wirklichkeit ins Gesicht und akzeptierte, dass das Leben ihres Kindes früher oder später auch Krankheit, Leiden und Tod bedeuten würde. Du schenkst deinem Kind das Leben, doch dazu gehört auch immer die andere Seite, sagte sie. Sie sagte, das habe ich mir bei den Geburten bewusst gemacht, um mich selbst etwas zu schützen. Man kann seine Kinder nicht vor allem beschützen, sonst könnten sie nicht leben. Meine älteste Freundin, mit der ich buchstäblich schon im Sandkasten buddelte, ist Intensivkrankenschwester in der Kinderklinik, während ich nur versuchen kann, nachzuempfinden, wie es sich anfühlen muss, einem schwerkranken Kind nicht mehr helfen zu können, hat sie Situationen wie diese schon dutzend, vielleicht hundertfach erlebt. Sie ist selbst Mutter und erzählte mir, wie fordernd der Umgang mit den verwaisten Eltern sei. Wenn ein Kind stirbt, erlischt nicht nur dessen Lebenslicht. Wenn ein Kind stirbt, flackert auch der Lebensmut der Eltern. Ich könnte das nicht, denkt manch einer vielleicht, jeden Tag an der Grenze zwischen Leben und Tod, zwischen Hoffnung und Verzweiflung verbringen, wie die Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger der Klinik. Und dann noch mit Kindern. Den Beruf können wir uns aussuchen, was das Leben bringt, nicht. Plötzlich ist alles anders. Die natürliche Ordnung fährt gegen die Wand. Das Kind stirbt. Unsere Zukunft, unser Glück, unser Schatz, der unser Erdendasein krönte, ehrte, ist nicht mehr da. Die wir sind wir durch die, die wir lieben. Aber wir sind auch die wir sind, durch die wir verlieren. Es gibt keine andere Antwort darauf, als die, weiterzuleben. Dazu sind wir verdammt. Und das ist unsere Chance. Davon wird mir die starke, mutige und liebevolle Lea erzählen, eine Mutter, die ihr Kind verlor. In diesen Tagen, da ich ihre Geschichte aufschreibe, ist das Schicksal eine Tür weiter eingetreten. Eine Nachbarin ist gestorben an einem geplatzten Aneurysma. Von heute auf morgen. Von jetzt auf gleich. Eine Frau in den 50ern, mitten im Leben, wie man sagt. Nur zwei Mauern und ein paar Meter Luftlinie trennen mich von der Familie, die gerade ihr Liebstes verloren hat. Es fällt mir schwer, mich auf meine Arbeit zu konzentrieren. Das Sterben hört einfach nie auf. Es wird wieder passieren. Wer vom echten Leben berichtet, kann nicht wie eine Spielfilmregisseurin auf ein Happy End zusteuern, sondern nur darauf, dass es weitergeht. Wie? Das steht auf einem anderen Blatt. Es ist keine Frage des Alters, ob etwas geschieht. Es kann jederzeit etwas geschehen, würde die Biologin Lea jetzt sagen. Sie sagt, die Frage ist, wie man mit dem Tod und mit den Erfahrungen und Erinnerungen umgeht. Jeder Mensch sei ein Mosaik aus vielen Steinchen, das sich im Laufe des Lebens weiterentwickelt. Alles, was geschieht, fügt sich in das Bild. Kuscheln und streiten. Durchtanzte und durchwachte Nächte, Lach- und Sorgenfalten. Stirbt der geliebte Mensch, bleiben die Erinnerungen als Spiegelbild der gemeinsam erlebten Zeit ein kostbares Geschenk. Trauerarbeit ist der von Schmerz, Dankbarkeit und widersprüchlichsten Gefühlen gesäumte Weg zu diesen Erinnerungen, wo eben noch die letzte gemeinsame Radtour im hellsten Sonnenlicht aufblitzte, kann selbige nur einen Sekundenbruchteil später den Brustkorb eng machen und in die Tiefe saugen, bis der nächste Gedanke das nächste Gefühl auffühlt. Trauern ist anstrengend. Ein nicht enden wollender Marathon. Ich kann durch die Wände hindurch förmlich sehen, wie sich meine Nachbarfamilie gerade mit der Vorstellung vertraut macht, dass die Erinnerung den Platz der Verstorbenen einnehmen wird. Was wir brauchen, sind Geschichten, die Mut machen und uns nach vorne schauen lassen, dorthin, wo das Geschenk der Erinnerung sich entfaltet. Leas Schwangerschaftsbauch lächelt mich an. Hallo, ich bin auch da, scheint mir jemand zuzurufen, und heimlich antworte ich. Schwangere machen mich glücklich. Ich stelle mir vor, wie das Leben, das in ihnen wächst, Zentimeter für Zentimeter Teil dieser Welt wird. Während das Baby schon längst unsere Stimmen hört, kann ich nur fasziniert auf das Wunder warten, das sich in Leas Schoß entfaltet. In wenigen Wochen wird Lea, die ich über meine Schwester kenne, ihr drittes Kind zur Welt bringen. Sohn Milo ist 2 Jahre alt und gerade bei der Tagesmutter. Tochter Lotta war die Erstgeborene. 1 Jahr und 15 Tage war sie bei ihrer Familie. Dann starb sie im September 2017 auf Leas Bauch liegend an einer sehr seltenen Krankheit, die lange unerkannt blieb und gegen die die Medizin machtlos ist. Lea hat die Beine übergeschlagen und es sich auf ihrer Couch in Wuppertal gemütlich gemacht, was bei Novembertemperaturen, weit geöffneten Fenstern und vorbeidonnernden Autos nicht so einfach ist. Doch sie lächelt mich an und ist schon mitten in ihrer Erzählung im Juli 2009, als sie 25 Jahre alt war und sich in Raphael aus Frankreich verliebte. 3 Monate lang schwebten die Biologie-Französisch-Lehramtsstudentin und der Marketinganalyst im Kölner Himmel voller Geigen. Dann begann ein Sinkflug. Bei Raphael wurde das Non-Hodgkin-Lymphom festgestellt, eine Art von Lymphdrüsenkrebs. Raphael musste sich einer 3-monatigen ambulanten Chemotherapie unterziehen. Lea schlüpfte in die Rolle der Kümmerin. Jeweils in der Woche nach der Infusion quartierte sie sich in seiner WG ein, hegte und pflegte ihren Freund, kochte gesundes Essen. In den 3 Wochen zwischen den Infusionen ging Raphael zur Arbeit und Lea zur Uni. Während sie im Biolabor Versuche vorbereitete, waren ihre Gedanken woanders. Sie blickt zurück. Ich habe mich oft gefragt, ob die anderen wissen, was im Leben wichtig ist. Ein Kommilitone, der bei einem Unfall einen Fuß verloren hatte, wurde, ohne dass er es wusste, ihr Verbündeter. Lea sagt, er half mir zu begreifen, dass ich nicht allein bin. Ich war nicht die Einzige, die ein Päckchen zu tragen hatte. Wie ernst es um Raphael stand, konnten die Ärzte nicht einschätzen. Es gab schlichtweg zu wenige Langzeitstudien zu einem Fall wie seinem. Hoffnung machte die sich an die Chemo anschließende Antikörpertherapie, die zerstören sollte, was der Chemo möglicherweise nicht gelungen war. Auch positives Denken half dem jungen Paar. Statt mit dem Schicksal zu hadern, lebte es möglichst normal, ein Maximum an Alltag, und diskutierte die Bedeutung der Situation. Raphael erkannte die Krankheit als Chance und suchte sich eine Arbeit, mit der er Gutes bewirken konnte. Die Wogen glätteten sich. Die Nachsorgeuntersuchungen blieben ohne Befund. Raphael ging den nächsten Schritt und entschied sich für ein Masterstudium, Lea für ein Gymnasium im Ruhrgebiet. Wuppertal wurde ihr neues Zuhause. Als Lea 2 Jahre lang an der Schule unterrichtete und Raphael einen neuen Job in der Flüchtlingshilfe antrat, kam Lotta zur Welt. Lea sagt, nach einer Schwangerschaft, die mit viel Freude verbunden war, gerade nach Raphaels Vorgeschichte. Alle freuten sich sehr mit uns, auch die Großeltern, die ihr erstes Enkelkind erwarteten. Im anthroposophischen Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke erlebte Lea eine problemlose Geburt. Sie erzählt, als sei es gestern gewesen, erinnert sich an Details. Sie sagt, menschlich haben wir uns rundum wohlgefühlt. Sie lassen dich nach der Geburt erst einmal 2 Stunden mit dem Baby allein, damit man als Familie ankommen kann. Das war wunderschön. Nur wog Lotta lediglich 2,7 Kilogramm und trank nicht richtig. Wenn sie an der Brust der Mutter trinken wollte, schleckte Lottas kleiner Mund mehr, als dass er saugte. Lea pumpte Milch ab, um die Milchbildung anzuregen, und die Krankenschwestern überprüften immer wieder mit dem Finger Lottas Interesse am Trinken. Nach 2 Tagen wechselte die Familie von der Wöchnerinnen auf die Kinderstation. Lea sagt, das war wie ein Umzug von der heilen in eine klinische Welt. Jetzt war von einer Magensonde die Rede. Lotta bekam Stuten und Fläschchenmilch und wurde zur Überwachung von Herzfrequenz und Sauerstoffsättigung verkabelt. Nichts war mehr so, wie Lea sich das vorgestellt hatte. Keiner wusste, was los war. Irgendetwas stimmte wohl nicht mit Lottas Muskeltonus, doch mehr konnte der Neurologe nicht sagen. Auf manche Pflegekräfte wirkte Lotta wie ein Frühchen, das noch nicht richtig da war und mehr Zeit brauchte. Dann begann auch noch die kräftezehrende Hormonumstellung, und unter die grenzenlose Freude angesichts des friedlichen, süßen Babys mischte sich Unsicherheit. Lea sagt, als wir nach 12 Tagen endlich das Krankenhaus verließen, wussten wir nicht, was Lotta hatte oder wie wir ihr helfen konnten. Auf der Rückfahrt deckte die Familie sich in der Drogerie mit Fläschchen und Milchpulver ein. Lea sagt, das war alles eigentlich nicht vorgesehen. Realität war ein kräftezehrender Fütterzyklus. 2 Stunden brauchte der zierliche Säugling für eine kleine Portion. Dann musste Lea wieder Milch abpumpen und von vorn beginnen. Lotta sollte alle 3 Stunden trinken. Viele Termine bestimmten ihre ersten Lebensmonate. Ergotherapie, Physiotherapie, Logopädie, Kinderarzt, ohne dass sich eine Diagnose abzeichnete. Wo auch immer Lea mit Lotta auftauchte, ging die Sonne auf. Das Mädchen schenkte jedem ein Lächeln und stahl sich in jedes Herz. Eine Logopädin machte Lea Mut. Es gehe nicht darum, dass Lotta zu einem bestimmten Zeitpunkt etwas Bestimmtes können müsse, sondern darum, dass Lotta dann, wenn sie etwas Bestimmtes tun möchte, zum Beispiel krabbeln, dieses tun könne. Lea machte mit Lotta einen Schritt nach dem anderen, bemühte sich, sie mit so viel gesunder Muttermilch zu füttern wie möglich. Als beim PKIP noch einmal deutlich wurde, wie anders ihre Tochter sich entwickelte, war das weniger für sie als für die Kursleiterin ein Problem. Lea schaffte es, die Gruppenstunden und den Austausch mit den anderen Eltern dennoch zu genießen. Ein Lichtblick im sich drehenden Karussell aus Abpumpen, Logopädieübungen, Füttern, Wickeln und Physiotherapieübungen. Lea sagt, wir lebten den Alltag, den wir leben konnten. Wir schauten darauf, wie Lotta sich entwickelte und nicht darauf, was sie nicht konnte. Als sie 9 Monate alt war, wollte die Familie auf mehrwöchigen Verwandtenbesuch nach Frankreich fahren. Sicherheitshalber schickte die Kinderärztin sie vorher noch einmal ins Krankenhaus. Lotta wog statt 7 bis 10 Kilogramm, wie gleichaltrige Mädchen, nur 5,5. Aus der Stippvisite wurde ein 10-tägiger Klinikaufenthalt. Lotta wurde per Magensonde ernährt und im MRT untersucht. Die Bilder sollten Spezialisten vorgelegt werden. Zum ersten Mal deutete sich ein Verdacht an. Es könnte etwas mit den Mitochondrien nicht stimmen. Und die, erklärt Lea mir, sind wichtig, um den Zellen die Energie bereitzustellen, die sie brauchen. Da war der Biologin klar, dass es ernst ist. Ein Arzt formulierte es so: Das kann lebenseinschränkend sein. Als die jungen Eltern sich, das Auto bis unters Dach mit Sondennahrung und Kanülen vollgepackt, auf den Weg nach Frankreich machten, wussten sie nicht, ob er damit Lottas Lebensqualität oder ihre Lebenserwartung meinte. Oder beides. Der Urlaub war schön. Die Eltern abgelenkt. Sie mussten so oder so auf die MRT-Analyse der Spezialisten warten und konnten genauso gut die Familie besuchen. Ein normaler Alltag war uns So wichtig wie bei Raphaels Erkrankung, erinnert Lea sich. Zuerst fütterten sie Lotta von Hand. Und wenn sie erschöpft war, verabreichten sie ihr den Rest der benötigten Kalorienmenge über die Sonde. Alles ging gut. Bis kurz vor Ende der Reise in Paris. Da stand Lotta neben sich, wurde nicht recht wach. Und als Lea und Raphael schon dabei waren, ein paar Sachen fürs Krankenhaus zu packen, wurde die Kleine ohnmächtig. Ein Krankenwagen brachte sie in eine Spezialklinik für mitochondriale Erkrankungen. Lea sagt, ich sehe es noch vor mir, wie wir mit Blaulicht in die Klinik fuhren. Als ich im Krankenwagen ein Foto von Lotta machte, schaute der Arzt mich rügend an und sagte, Sie wissen schon, dass es hier um Leben und Tod geht. Aber ich brauchte das für meine Verarbeitung. In dem Moment funktionierte ich einfach nur, doch ich wusste, dass wieder ruhige Momente kommen würden, in denen ich etwas zum Festhalten brauchte. In der Klinik wurde Lotta auf der Intensivstation versorgt und beatmet. Ein Arzt klärte die Eltern über die lebensbedrohliche Stoffwechselentgleisung ihres Babys auf. Lea wollte nur noch zu Lotta. Sie sagt, sie sollte spüren, dass wir bei ihr sind. Das war nicht so einfach. Besuch war nicht gern gesehen. Immerhin konnte ein Elternteil bei Lotta auf einem Ausziehsessel schlafen. Eine belastende Situation. Knapp eine Woche lang brauchte Lotta Atemunterstützung. Das Baby ging unter den riesigen Apparaten fast unter, strahlte aber selbst unter der Beatmungsmaske über beide Wangen. Lea und Raphael vermissten die freundliche Betreuung des Herdecker-Krankenhauses. Hier in Paris wurde rigoros morgens um 5:30 zur Blutabnahme geweckt, selbst ein Säugling wie Lotta. Und das versetzte den Eltern jedes Mal einen Stich ins Herz. Wenigstens gab es einen Ansatzpunkt für die Diagnostik. Man vermutete, dass Lotta das Leigh-Syndrom hatte. Die Analyse des entnommenen Gewebes würde noch mehrere Monate dauern. Lea sagt, aber selbst wenn es Gewissheit gäbe, könnte uns niemand sagen, was das konkret für Lotta bedeutete, weil die Krankheit ganz unterschiedliche Verläufe nimmt. Nur eines würde im Fall der Fälle feststehen, dass Lotta an dem Syndrom sterben würde. Ein Ambulanzflugzeug brachte die Familie zurück nach Deutschland. Vom Rollfeld aus ging es ins Herdecker Krankenhaus, wo Lottas Ernährung wieder eingestellt wurde. Eine Ärztin nahm Lea und Raphael unter ihre Fittiche. Sie sprach nach und nach Szenarien an, die eines Tages auf die Eltern zukommen könnten. Infekte, Impfungen oder eine nochmalige Stoffwechselentgleisung mit künstlicher Beatmung. Lea sagt, das war doch einen Schritt zu früh. Wir wollten uns nicht mit dem Gedanken auseinandersetzen, was passieren würde, wenn Lotta noch einmal ohnmächtig werden sollte. Und doch war das Vorgehen der Ärztin für das Paar richtig und wertvoll. Lea sagt, wir mussten uns das ja überlegen. Es war unumgänglich, dass wir Lotta wieder ins Krankenhaus bringen müssten und wahrscheinlich sogar immer wieder. Doch dass sie nur noch einen Monat mit ihrer Tochter hatten, das ahnten sie nicht. 5, 6 Wochen Frankreich, der Notfallaufenthalt in der Pariser Klinik, dann 10 Tage im Krankenhaus Herdecke und am Tag danach, pünktlich zum Schulbeginn nach den Sommerferien, fing für Lea nach ihrer Elternzeit wieder der Schulunterricht an, in einer absoluten Ausnahmesituation. Sie sagt, wir kamen ja gerade erst aus dem Krankenhaus. Lea trat die Flucht nach vorn an, informierte Schulleitung und Lehrerkollegium. Sie sagt, es war für mich leichter, wenn alle wussten, wie es mir ging. Die meisten Reaktionen taten ihr gut. Nur eine hängt ihr bis heute im Ohr. Naja, wird schon alles gut werden, sagte ein Kollege. Nein. Wird es nicht. 2,5 Wochen später freuten sich alle auf die Hochzeit von Leas Mutter am nächsten Tag, als Lotta sich übergab und unregelmäßig atmete. Sofort brachten Lea und Raphael sie nach Herdecke, dankbar dafür, auf die mit der Ärztin abgesprochenen Szenarien zurückgreifen zu können. Mit künstlicher Beatmung und Medikamenten kam Lotta gut durch die Nacht. Und zerrissen zwischen all den Gefühlen besuchte Lea am Samstag die Trauung, während Raphael bei Lotta im Krankenhaus blieb. Lea sagt, wir waren positiv gestimmt, es ging Lotta schon viel besser. Am Sonntagmorgen frühstückte Raphael mit den Hochzeitsgästen und Lea sang Lotta in den Schlaf. Sie würde nicht mehr erwachen. Ab dem Nachmittag waren ihre Werte durcheinander. Lea sagt, man hat richtig gesehen, dass der Körper nicht mehr klarkam. Mal glühte Lotta, mal fiel ihre Temperatur ab. Der Herzrhythmus war unregelmäßig. Die Sauerstoffsättigung nahm ab. Irgendwann sagte jemand, dass es sein könne, dass Lotta sich nicht mehr erhole. Lea sagt, da haben wir wie die Schlosshunde geweint. Dein Kind ist noch da und atmet noch und lebt noch, dann kann man doch eigentlich noch etwas tun. Das kriegt man nicht zusammen. Das war der allerschlimmste Moment, die Vorstellung, dass es dem Ende zugeht, obwohl sie doch noch lebt. Die ganze Nacht über versuchten die Ärzte und Pfleger, Lotta zu stabilisieren. Nach einer Phase von hoher Temperatur konnte Lea dabei helfen, ihre Tochter zu waschen und frisch anzukleiden. Die restlichen Stunden rannen unsäglich langsam dahin, angefüllt mit Bangen, Warten und machtlosem Aushalten. Lea schenkte Lotta so viel Nähe wie möglich. Am nächsten Morgen war die vertraute Ärztin da. Mit ihr besprachen die Eltern die Optionen. Als klar war, dass es nur noch eine Frage der Zeit war, bis Lottas Körper aufgeben musste, entschieden die Eltern sich dafür, die künstliche Beatmung einzustellen und Lotta zu sich ins Bett zu nehmen. Den kleinen Körper weiter für nichts und wieder nichts zu intubieren, kam für sie nicht in Frage. Ein Akt der Liebe, der das Herz zerriss, während der Verstand sich an jede Minute Leben klammerte. Lea sagt, wir waren allein im Zimmer, nur wir drei. Lotta lag, nur mit einer Windel bekleidet, auf mir. Es hat sich so angefühlt, dass sie so von uns geht, wie sie gekommen ist. Mit ganz viel Körperkontakt und irgendwie auch ruhig. Meine Atmung hat sie gewiegt. Ich habe erst gar nicht mitbekommen, dass sie nicht mehr atmete. Ich war so verbunden mit ihr. Erst als Raphael, der neben mir lag, zu weinen anfing, realisierte ich es. Wenn man dann hört, dass das eigene Kind nicht mehr atmet, ist das die krasseste Erfahrung, die einem widerfahren kann. Es ist so definitiv unwiederbringlich. Raphael hielt Lotta noch lange in seinen Armen. Lea gab sie frei. Aus Angst, ihre Tochter könnte sich bald kalt und steif anfühlen. So war es auch Raphael, der Lotta zusammen mit einer Krankenschwester noch einmal wusch und ankleidete. Alles geschah in Ruhe. Unter Tränen natürlich, doch in der Zeit, die es brauchte. Wir wussten nicht, wie es weitergeht, blickt Lea zurück. Das Krankenhausteam war an ihrer Seite. Es muss nicht weitergehen, hieß es. Sie können Lotta einfach im Arm halten oder ins Bettchen legen. Sie hätten auch noch 2-3 Tage in dem Zimmer bleiben können, entschieden sich gegen Abend aber dafür, nach Hause zu fahren. Mit dem leeren Kindersitz im Auto. Das Herantasten an den Gedanken, dass Lotta nie mehr zurückkommen würde, muss furchtbar gewesen sein. Alles in der Wohnung erinnerte die Eltern an ihren Sonnenschein. Alles hatten sie in den letzten 12 Monaten dafür getan, um ihrem Töchterchen zu helfen. Jetzt war es gestorben, noch bevor geklärt werden konnte, was es hatte. Mit einer Freundin fuhr Lea zurück in die Klinik, nahm eine Lichterkette und Fotos mit und schmückte damit den Aufbahrungsraum, in dem sie Lotta besuchen konnten. Bei ihr zu sein tat gut und zerriss das Innerste. Lea weinte und weinte. Der Schmerz floss in Strömen aus ihr heraus. Wenige Tage später waren sie zu einer Abschiedszeremonie eingeladen, die das Krankenhausteam ausrichtete. Dieselbe Nähe und Wärme, die während der Betreuung zu spüren gewesen war, erfuhr die Familie auch jetzt. Offene Worte, ein echtes Innehalten im Klinikalltag, Anteil nehmen von Mensch zu Mensch. Lea sagt, es hat uns sehr berührt zu erleben, dass Lotta auch den Mitarbeitern wichtig war. Und dass es sie bewegt, wenn ein so kleines Kind stirbt. Ein Arzt trug ein Gedicht vor. Eine Ärztin spielte auf der Geige. Und Raphael sang für seine Tochter ein Lied. Nichts war leicht. Nein, absolut nicht. Doch Zeit und Raum für den Abschied von Lotta zu bekommen, war ein Segen. Es war das letzte Mal, dass Lea und Raphael Lotta sahen. Am 2. Oktober wurde Lotta auf einer Kirschbaumwiese beigesetzt, in einer Urne, die ihre Eltern für sie aus Holz gestaltet hatten. Die Trauernden gaben ihr Rosenblätter mit und ließen Seifenblasen für sie steigen. Die Großeltern aus Frankreich lasen ein selbstverfasstes Gedicht vor. Freunde machten Musik, andere Freunde hielten die Trauerrede und Raphael sang wieder das Lied, das er schon einmal für Lotta gesungen hatte. Stück für Stück fügte die Zeremonie sich aus Botschaften der Liebe und Verbundenheit zusammen, so wie die Eltern es sich gewünscht hatten. Nur ein Jahr lang war Lotta Teil ihrer Welt gewesen und hatte doch so vielen Menschen etwas bedeutet. Lea sagt, Lotta hat viel bewirkt. Sie hat unser Leben verändert und bereichert. Sie ist gestorben, aber die Erinnerungen an sie leben weiter. Dafür wurde die Beerdigung das Sinnbild, ein unendlich schmerzhaftes, aber schönes, stimmig, wenn man so will. Bis auf den Satz, den jemand am Grab sagte, jetzt könnt ihr wieder nach vorn blicken. Es sind Sätze wie diese, die Trauernde zurückweichen lassen. All das Organisieren und Abstimmen der vergangenen Tage war nun passé. Jetzt mussten sie jeden Tag 24 Stunden ohne all das füllen. Und ohne Lotta. Lea nahm sich Zeit, ließ sich krank schreiben. Sie war jetzt eine Mutter ohne Kind in Elternzeit. Alles so verkehrt und falsch, dass noch nicht einmal die Schulbehörde wusste, wie ihr Fall zu behandeln war. Zuerst verbrachten sie und Raphael ein paar ruhige, heilsame Tage mit Freunden in einem Ferienhaus am Meer. Dann ging Raphael wieder arbeiten und Lea unter Menschen, zu ihren Freundinnen und deren Babys, völlig frei von Neid, weil es einfach richtig war, dass sie gesund und munter waren. Lea stellte ein Buch mit Bildern von Lotta zusammen, wusch und verpackte ihre Kleidung, die ein Geschwisterkind in Zukunft noch tragen könnte. Die Krabbeldecke, die sie weggeräumt hatte, legte sie wieder ins Wohnzimmer. Es war sonst einfach zu leer. Ein letztes gemeinsames Durchatmen mit Raphael in den Herbstferien, dann die Rückkehr an die Schule. Ein für mich kaum vorstellbarer Überwindungssprung ins kalte Wasser, um den Neuanfang hinter sich zu bringen. In dieser Zeit hätte ich lieber einen anderen Beruf gehabt, als Lehrerin zu sein, räumt Lea ein. Es war extrem schwer für mich, die Energie dafür aufzubringen, 25 Kinder oder Jugendliche zu animieren. Während ich mich auf der Alp in den Kuhstall rettete und zwischen Berner und Romy klein machte, musste Lea vor ihre Klassen und Kurse treten. Wieder entschied sie sich dafür, ihre Situation anzusprechen. Das tat weh, ging für sie aber nicht anders. Sie sagt, ich wollte nicht, dass Lotta aus meinem Leben ausgeklammert wird. All das war anstrengend und Lea wurde schnell reizbar. Die Trauer brauchte einen Großteil ihrer Energie auf, während sie versuchte, in der Schule ihre Frau zu stehen und einen Familienalltag zu leben, in dem sich ohne Kind alles komisch anfühlte. Interessant, dass genau das Lea tröstete. Sie sagt, die Spuren von Lotta überall in meinem Leben machten erträglicher, dass sie nicht mehr bei uns war. Eine Kollegin schrieb ihr eine E-Mail, brachte zur Sprache, mit den richtigen Worten zu hadern. Lea sagt, mir hat diese Nachricht gut getan. Es kommt eben nicht auf perfekte Formulierungen an, sondern auf die Zeichen von Verbundenheit. Ein Jahr lang hatte Lea alles für ihre Tochter gegeben. Im Jahr danach kümmerte sie sich Schritt für Schritt um sich selbst. Bei einer Osteopathin konnte sie sich fallen lassen, fühlte sich aufgehoben und geborgen. Sie sagt, endlich brauchte ich nicht stark zu sein. Mit Raphael ging sie zu einem Verein für Trauerarbeit. Einmal nur. Es war nicht das Richtige. Einen Psychologen, der auch mit Sternenkinderfamilien zu tun hat, besuchten sie über Monate, zu zweit und jeder für sich. Vielleicht hat das Lea darin bestärkt, wann immer möglich den Weg der Offenheit zu wählen. Unverändert hat Lotta ihren Platz in der Familie. Freunde gehen mit auf den Friedhof, um ihr Grab zu besuchen. Und wenn jemand, egal ob groß oder klein, fragt, wer das Baby auf den Bildern in der Wohnung sei, erzählen Lea und Raphael von ihrer Tochter und holen das Fotobuch aus dem Regal. Natürlich schmerzt das. Viel mehr aber würde es schmerzen, die verstorbene Tochter zu übergehen. Und, so erfahren es Lottas Eltern, Offenheit ruft Offenheit hervor. Indem sie selbst eine Erinnerungskultur gestalten, geben sie ihrem Umfeld die Möglichkeit, ohne Berührungsängste daran teilzuhaben. Ein Jahr schenkte Lotta ihren Eltern. Und ein ganzes Leben voller Erinnerungen.